Herzlich willkommen zu Beziehungsweise, deinem Podcast für starke Verbindungen und für mehr Freude, Authentizität, Vertrauen und Tiefe in deinen Beziehungen. Ich heiße Steffi Mittenzwei und ich wünsche dir von Herzen viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode aus der Reihe zum Thema innere Anteile, beziehungsweise ganz konkret geht es heute um die Geburtsstunde der Forgotten Goddess, also derjenigen Anteile, die ein Teil unserer Kraft und unserer Schöpferpower, unserer Kreativität und Lebensfreude halten. Nachdem wir gestern in der zweiten Folge darüber gesprochen haben, wofür dieser Archetypus der Forgotten Goddess, der vergessenen Göttin eigentlich steht, widmen wir uns heute der Frage, wie es denn um Himmels Willen eigentlich dazu kommt, dass so viele Menschen einen solchen vergessenen Anteil in sich tragen, der eben nicht nur für Schmerz steht, sondern im Gegenteil für diese ganzen positiven Aspekte, die wir aber nicht leben, für Potenziale, die wir ignorieren oder über deren Existenz wir uns vielleicht gar nicht im Vollen bewusst sind. Ist das nicht irgendwie verrückt? Also wieso sind wir nicht alle in unserem Alignment, also ne, in Verbindung mit unserer Strahlkraft? Wer hat uns da oder was hat uns da rausgekegelt? Was bedeutet das eigentlich? Wann bin ich denn nicht in meinem Alignment, nicht verbunden mit eben all dieser Kraft auch? Also ich teile da mal meine Sicht dazu. Ich glaube, dass wir alle so eine ganz individuelle Persönlichkeit mitbringen, bestimmte Potenziale und Ressourcen, aber auch bestimmte Bereiche, die noch entwickelt werden können und wollen, vielleicht auch irgendwie Herausforderungen, Schwachpunkte in Anführungsstrichen, eben Lernfelder. Und mit diesem energetischen Fingerabdruck kommen wir hier als Babys an. Mithilfe von zum Beispiel Human Design oder auch der Astrologie können wir ja tatsächlich inzwischen schön sichtbar machen, was wir schon mitbringen. Das finde ich nämlich eigentlich recht schwierig. Mit ein bisschen Übung kriegt man das raus oder kann man das relativ schnell auch spüren. Aber erstmal denkt man manchmal Dinge über sich und glaubt, es gehört zum Charakter, den man halt mitbringt. Und bei genauerem Hinschauen stellt man dann fest, nö, das ist eine Prägung, die du hier in diesem Leben mitgenommen hast als Überlebensstrategie. Genau, und diese Konzepte wie Human Design zeigen eben auf, wer bist du denn vor deinen Prägungen und vor den Erfahrungen, die du machst. Also wenn wir uns jetzt dein Human Design das erste Mal anschauen, vielleicht hattest du dieses Erlebnis schon und weißt, wie sich das anfühlt, dann werden wir höchstwahrscheinlich feststellen, dass es da Aspekte zu entdecken gibt, die du gar nicht lebst oder denen du nicht den Raum gibst, den du ihnen geben könntest. Vielleicht entdecken wir sogar Eigenschaften, von denen du ganz spontan erstmal sagen würdest, hä, nee, das... So bin ich nicht. Das ist bestimmt ein Fehler in der Berechnung oder sowas. Ja? Weil die eben so sehr ins Hintertreffen geraten sind im Laufe des Lebens. Der Erstkontakt mit deinem Human Design wäre vermutlich wiederum ein ganz anderer, wenn du nicht bei deinen echten Eltern oder Bezugspersonen groß geworden wärst, sondern bei Potenzialeltern, die ohne eigene schmerzhafte Erfahrungen und Themen, ohne Ego, ohne eigene Wünsche und Erfahrungen, einfach dafür da wären, für dich da wären, dafür da wären, deine Entwicklung zu begleiten und all deine Potenziale eben zu fördern und dich optimal zu unterstützen. So. Nun gut, das ist halt nicht die Realität von absolut niemandem. Und es ist auch gut so, weil das ist ja Teil des Spiels sozusagen, Teil dessen, was wir hier erfahren wollen. Wir sind ja alle hier auf diesem Planeten, so meine Überzeugung, mit einem Seelenplan und eben mit dem Auftrag oder Wunsch, bestimmte Erfahrungen zu machen. Das heißt, auch die Eltern, die wir halt nun mal haben, die halt nun keine Potenzialeltern sind, sondern echte Menschen mit echten Egos, echten Schmerzen, echten Wünschen, Erwartungen und so weiter und so fort, die prägen uns halt so, wie sie uns prägen. Was für ein Glück, dass wir genau da gelandet sind. Das ist jetzt alles ganz großartig, führt aber eben auch dazu, dass erstmal bestimmte Anteile ins Off geschoben werden. Auch das ist wieder völlig in Ordnung, weil wenn man eben das große Ganze betrachtet, es auch zu unserem unbewussten Plan gehört, genau das zu erfahren. Ja, und für manche Menschen, vermutlich auch für dich, sonst würdest du dir das hier gar nicht anhören, ist es auch der Plan, diese verrutschten, vergessenen Anteile wieder zu reorganisieren. Das ist nicht der Plan für jeden Menschen. Das wird dir wahrscheinlich auch schon bekannt sein, ja, oder aufgefallen sein, dass manche Menschen, obwohl sie vielleicht sogar wissen, also ne, in meinem Fall, ich rede ja sehr offen über meine Arbeit und über meinen eigenen Weg auch. Also Menschen, die in meinem näheren Umfeld sind, die können nicht umhin, sich damit auseinanderzusetzen, dass es sowas wie innere Anteile gibt und dass man die bearbeiten kann und dass es einem dann besser geht. Und trotzdem gibt es einige, die bewusst die Entscheidung treffen, das nicht zu tun, da nicht hinzugucken. Also auch das gibt es. Es ist, also bei manchen habe ich auch festgestellt, dass sich das über die Jahre verändert, dass sie sich erstmal sozusagen verweigern, sich Dinge anzuschauen und dass das mit der Zeit dann aber weicher wird und sie doch neugierig werden und sie doch anfangen zu gucken, aber eben nicht alle und es ist auch in Ordnung. Genau, aber wie gesagt, du vermutlich schon, ich auch. Ich versuche es nochmal ein bisschen plastischer zu beschreiben. Also ich glaube, dass das Teil unseres Wunsches hier in diesem Körper ist, zu erkennen, wer bin ich, was brauche ich, was kann ich geben und wie können diese Erkenntnisse zu diesem Ich dann in ein Wir fließen. Wie gesagt, dieses Ich bringen wir ja mit, siehe Human Design. Und ja, man könnte ja dann vermuten, dass diese Ich-Erforschung auch relativ früh im Leben easy möglich ist. Aber ich glaube eben, dass das, was wir als Ich-Idee erstmal ausbilden, meist eben eine Vermischung aus dem ist, was wir laut Human Design energetisch schon mitbringen und dem, was dann im Außen, also durch erstmal unsere Eltern oder direkten ersten Bezugspersonen und dann auch durch Gesellschaft etc. auf uns einprasselt. Und ja, abhängig davon, ob es einen Raum dafür gibt, ganz frei so diese Ich-Idee zu ergründen und die eigenen Ideen und Bedürfnisse auch auszuprobieren und auszudrücken, ohne Limitierung, Verurteilung, Beschämung, oder ob es den Raum halt nicht gibt, prallig schon früh vielleicht auch bei meinen Ausdehnungsversuchen so an die Grenzen der anderen, denen vielleicht meine Abenteuerlust zu viel ist und Angst macht oder die nicht gut klarkommen damit, dass ich eher ein ruhiges Wesen bin und lieber erstmal beobachte, als aktiv irgendwo mitzumischen, dann ja, lerne ich halt, dass ich, was ich vielleicht am Anfang auch noch deutlich spüre, dass das so nicht so gewünscht ist oder dass das zu Konflikten führt. Und dann ja, vermischen sich halt andere Ideen noch mit in diese Ich-Idee. Also ich bin gut, wenn ich mich anpasse zum Beispiel. Ne? Es bilden sich Strategien, um mit diesen Anforderungen im Außen zu kooperieren. Denn dass wir ein Wir sein wollen, das bringen wir auch schon mit. Ja, also bei allem Wunsch nach diesem Ich ist der Wunsch nach einem Wir nicht nur ein großer, sondern ein lebensnotwendiger. Wir sind ja am Anfang überhaupt nicht in der Lage, alleine klarzukommen. Also das höchste Gebot ist erstmal in Verbindung zu gehen und sicher zu sein dadurch. Und dann kann erst Selbstverwirklichung stattfinden, wenn überhaupt. Wir können jetzt mal ein bisschen rauszoomen und mal praktisch so einen ganzen Lebensweg betrachten, dann ergibt sich für mich daraus das Bild, dass wir ja so ganz grob im ersten Lebensdrittel damit beschäftigt sind, zu lernen, welche Erwartungen und Ansprüche es eigentlich in den verschiedenen Bereichen des Lebens so gibt. Ja, welche Formen und Farben haben diese Erwartungen und Ansprüche? Welche Konsequenzen bekomme ich zu spüren, wenn ich diesen Erwartungen nicht gerecht werde? Also was erwarten beispielsweise einzelne Familienmitglieder zu Hause? Wie drücken sie das aus? Was wollen dann Erzieher und Erzieherinnen, Lehrkräfte in Kindergarten und Schule? Wie wird das an mich herangetragen? Was wollen meine Freunde? Was wollen irgendwie, ja, was will das Arbeitsumfeld? Was wollen Vorgesetzte? Was wollen so einzelne Kollegen und Kolleginnen von mir? Und welche unangenehmen Konsequenzen irgendwo zwischen Liebesentzug, Ablehnung, Beschämung, Erniedrigung, Beschimpfung, Verurteilung, ja, Ausgrenzung, schlechter Benotung und fehlender Beförderung oder Kündigung und so weiter. Was gibt's da eigentlich? Welche Konsequenzen können da so auf mich einprasseln? Mit welchen komme ich vielleicht ganz gut klar und mit welchen gar nicht? Und aus all diesen unbewussten Erfahrungen und Erkenntnissen oder teilweise auch bewussten Erfahrungen und Erkenntnissen formt sich dann unser eben meist unbewusstes Glaubenssystem. Ja? Welches Verhalten können wir an den Tag legen? Was darf ich nicht, um eben akzeptiert, geliebt und anerkannt und sicher zu sein? Und was darf ich vielleicht halt nicht zeigen? Was darf ich nicht leben? Was ziemt sich nicht oder was kann nicht ausgehalten werden? Und im zweiten Lebensdrittel sortieren wir dann innerlich all diese Erkenntnisse. Also ja, ich würde sagen, bei den meisten fängt es so mit Mitte, Ende 20, Mitte 30 teilweise auch erst oder ne, spätestens gegen Ende 30, Anfang 40 an. Das nennen wir dann Midlife Crisis auch gerne, dass wir eben überprüfen, erstmal eher unbewusst und dann hoffentlich auch immer bewusster, was von diesen ganzen ja, scheinbaren Gesetzen gehört denn jetzt eigentlich wirklich zu mir oder passt zu mir und was halt nicht. Ja? Also welchen vermeintlichen Regeln kann ich mich gut beugen, wo kann ich mich gut anpassen und einfinden und wo nicht. Und dadurch werden dann eben auch Störgefühle aus unserem Unbewussten immer lauter und ja, zeigen uns auf, dass wir diesen Abgleich möglichst gründlich machen dürfen. Welche Lebensstrategien behalten wir und welche können wir jetzt loslassen? Und wenn ich diese Strategien als Schutzkleidung sehe, die wir im Laufe der Jahre uns aneignen oder uns zulegen und angezogen haben, dann stellt sich halt in dieser zweiten Lebensphase immer lauter die Frage, ob wir all diese Kleidungsschichten, all diese Schutzschichten wirklich gleichzeitig tragen sollten oder ob wir sie nicht in den Schrank hängen können. Vielleicht brauchen wir sie irgendwann nochmal. Manche Teile können wir vielleicht auch ganz ausrangieren, weil die in einer gewissen Lebensphase zwar nötig waren, oder scheinbar nötig waren, wir sie jetzt aber nicht mehr brauchen, weil wir vielleicht andere Fähigkeiten jetzt entwickelt haben, die uns da viel besser helfen. Genau, und dann, ne, weil selbst das funktionellste, leichteste Regenmäntelchen wird im Sonnenschein schnell zur einengen Qual. Genau, und dann im letzten Drittel, wie gesagt, ne, Drittel ist ganz grob formuliert. Im letzten Drittel haben wir dann den Raum vorausgesetzt. Wir haben aufmerksam nach innen gelauscht und sortiert. Nochmal entspannt Revue passieren zu lassen, das Leben zu genießen, zu kontemplieren und dann eben auch die nachfolgenden Generationen mit unserer Ruhe und mit unserer Weisheit zu beglücken, zu unterstützen. So die Grundidee, die ja tatsächlich auch aus hormoneller Sicht gestützt wird, zumindest ganz deutlich bei uns Frauen, wenn man sich anschaut, was so durch den Umbau während der Menopause auch geschieht. Aber gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. kurz, eine mögliche Ursache für verdrängte und vergessene wichtige Anteile ist unser Umfeld in unserer Kindheit und Jugend. Und darüber hinaus, ich glaube auch übrigens, dass das schon eine sehr dominante, für die allermeisten Menschen eine sehr dominante Thematik ist oder eine sehr dominante Ursache, eine Hauptursache ist. Darüber hinaus gibt es aber eben auch noch das Ahnenfeld bzw. systemische Verstrickungen, also unsere erweiterte Familie mit all ihren Themen wiederum. Und hier sind nicht nur die Ahnen zu nennen, die wir auch wirklich kennengelernt haben und mit denen wir vielleicht auch viel Zeit verbracht haben, wie vielleicht unsere Großeltern oder Tanten und Onkels, Cousins, Cousinen, sondern auch bereits verstorbene Verwandte, die wir nie kennengelernt haben. Auch die können durchaus auf uns wirken. Insbesondere mit Themen, die nicht offen behandelt wurden. Familiengeheimnisse oder irgendwelche Vorkommnisse und Erlebnisse, die emotional so belastend waren, dass sie nicht oder nicht ausreichend besprochen wurden, hinterlassen energetische Spuren im Familiensystem. Und die Übertragung solcher Themen kann eben auf verschiedenen Ebenen laufen, genetisch und epigenetisch, aber auch sozial, kulturell, psychologisch, emotional. Da können wir auch total gerne noch in einer separaten Folge drauf eingehen, wenn euch das interessiert. Da habe ich auch schon so ein paar Ideen, wen wir uns da noch dazu holen können, weil da kenne ich Leute, die sich richtig toll auskennen und da noch viel tiefer auch teilen können, als ich das jetzt hier vielleicht tue. Genau, also jedenfalls sorgt diese Form von Übertragung unter Umständen dazu, dass wir unseren strahlenden Wesenskern zurückstellen, ja, um so zu sein, wie wir scheinbar gewollt oder gebraucht sind, um unsere Familie oder eben auch nur einzelne Personen daraus entweder zu unterstützen oder eine Verbindung zu erhalten oder auch einen Ausgleich zu schaffen. Also das kann dann wiederum verschiedene Gründe haben, wieso wir vielleicht auch Themen besonders in unser Feld lassen. Da gibt es ganz interessante Erkenntnisse und Untersuchungen inzwischen auch schon dazu, dass nicht nur beispielsweise auch Traurigkeit übernommen wird, um eben ja so ein gemeinsames Gefühl zu haben, das Gefühl zu haben, du und ich, wir verstehen uns, ne? Wir fühlen es beide, das verbindet uns, sondern auch Dinge wie Fehlgeburten, Krankheiten und so weiter. Also wenn man sich da das Familiensystem betrachtet, dann können eben auch solche Dinge, die wir scheinbar gar nicht beeinflussen können, wie Fehlgeburten oder wie gesagt halt eben auch das Auftreten von bestimmten Krankheiten in bestimmten Lebensphasen, dass das halt übertragen wird. Ich habe schon wieder den Anfang des Satzes vergessen, du kannst mir folgen, denke ich. So, und wenn wir dann eines schönen Tages erwachsen sind und unser eigenes Leben führen, eben in diesem zweiten Lebensdrittel, dann entsteht oft der Raum, uns daran zu erinnern, dass da ja noch mehr war als das, was wir hier halt jetzt gerade leben, das, was sich so eingeschlichen hat, das, was die ganzen Jahre über erstmal unser Normal war. Und das geschieht meist erstmal sehr, sehr, sehr subtil, sodass wir es kaum mitbekommen. Also so, ja, erstmal so leise Gefühle der Unstimmigkeit, dass wir vielleicht irgendwas noch nicht so ganz leben. Erstmal so ein, ich höre so oft den Satz, naja, eigentlich geht's mir ja gut. In diesem eigentlich steckt das drin, diese subtilen Geräusche. Und dann wird der Ruf, die Stimme der Forgotten Goddess, wenn wir bei meinem Bild bleiben wollen, eben immer lauter. Wie das genau aussehen kann, darüber sprechen wir im morgigen Teil 4 der Forgotten Goddess Serie. Und übermorgen im fünften Teil teile ich dann übrigens meinen Glaubenssatz, also einen Riesenglaubenssatz mit euch, den ich hatte, wahrscheinlich der größte, der eben für mich in Zusammenhang steht und stand mit dieser Forgotten Goddess, mit diesem Anteil, der eben meine Strahlkraft, meine Power, meine Kreativität und all das gehalten hat. so dass du da mal so ein bisschen noch mal ein praktischeres Bild vielleicht auch von bekommst, wie die Auswirkungen sind, wenn wir Teile zurückhalten. Das wird dann noch mal ein bisschen klarer. Okay, wenn du das alles so hörst, was denkst du denn über deine Kindheit und Jugend? Und ja, kannst du von dir sagen, dass du dich immer frei und geliebt gefühlt hast, beziehungsweise auch das Gefühl hast, dass deine Entwicklung immer total frei möglich war und alle Facetten davon auch unterstützt wurden? Oder hast du auch Limitierungen erlebt? Und ich finde, hier ist es vielleicht auch nochmal interessant zu sagen, dass es einen klaren Unterschied gibt. Es gibt Eltern, die ganz offensichtlich unterdrücken, ganz offensichtlich keine Kapazität haben, keinen Raum geben für die individuelle Entwicklung ihrer Kinder. Und es gibt Eltern, die die ganze Zeit davon reden, dass sie das Beste von ihren Kindern wollen und für ihre Kinder wollen und dass die Kinder irgendwie sich frei entwickeln sollen und ne, dass das gewünscht ist. Und trotzdem gibt es Limitierungen, weil auch diese Eltern ihr Ego mitbringen, ihre eigenen Erfahrungen haben und ihre eigenen Grenzen einfach haben, ob sie wollen oder nicht. Zu diesen Eltern zähle ich mich auch selbst und zähle ich auch meine Eltern. Also, dass wir gesagt bekommen haben oder vielleicht auch uns aufgezeigt wurde, dass wir geliebt sind, hat nicht zu bedeuten, dass wir nicht auch starke Limitierungen erlebt haben können. Das kann parallel existieren. Das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Schreib mir doch total gerne deine Gedanken dazu, wenn du magst. Ich freue mich ja immer sehr, sehr über unseren Austausch. Und wenn du das Thema Ahnenarbeit spannend findest, dann melde dich doch gerne zu meinem Newsletter an. Meine Website findest du direkt in den Shownotes. Da habe ich nämlich ein kleines Audio-Special geplant, das ab November exklusiv via Newsletter rausgeht, wo es genau darum geht und ich auch ein persönliches Erlebnis mit meinen Ahnen teile, um eben diesen ganzen Transformationsweg, der da möglich ist, auch nochmal genauer zu beleuchten. Bis morgen. Ciao.